Aufregung in der Migranten-Community selbst war riesig. Und mir war es eben von Anfang an wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass nicht nur Migranten waren, die da Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen haben, dass auf der anderen Seite ja bei den Feuerwehrleuten und Polizisten eben auch Menschen mit Migrationshintergrund standen oder Migrationsgeschichte standen. Und gleichzeitig diejenigen, die sich vielleicht mit am meisten darüber aufgeregt haben, auch Migranten waren.
Sagt Serap Güler.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Seit der Silvesternacht wird in Deutschland mal wieder heftig gestritten und diskutiert, und zwar über das Thema Migration. Im Zuge dieser Debatte bin ich auf einen Tweet von CDU-Politikerin Serap Güler gestoßen, habe sie in den Cicero Politik Podcast eingeladen und sie hat zugesagt. Serap Güler, Jahrgang 1980, ist als Kind türkischer Einwanderer im Ruhrgebiet aufgewachsen. Seit 2021 sitzt sie für die CDU im Deutschen Bundestag und war zuvor Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Leiter Debatte bei Cicero Online und mit Serap Güler möchte ich heute sprechen über Migration, über die Silvesterdebatte und über den Begriff Anstand. Herzlich willkommen im Cicero Politik Podcast, Serap Güler.
Hallo, grüße Sie.
Frau Güler, nach den Silvester-Ausschreitungen, insbesondere in Berlin, diskutiert Deutschland mal wieder über die Themen Integration und Migration. Der Grund, ein Großteil der Täter hatte keinen deutschen Pass bzw. Migrationshintergrund. Sie haben im Zuge dieser Debatte einen schönen Tweet abgesetzt, den ich zu Beginn einmal kurz zitieren möchte, der da lautet: Mein Vater hätte nie einen Integrationskurs bestanden, aber diesen gewaltbereiten Idioten hätte er in seinen besten Zeiten sowas von den Hintern versohlt, eben weil sie eine Migrationsgeschichte haben und er sich für sie geschämt hätte. Er hatte es halt Anstand. Frau Güler, vielleicht lassen Sie uns zu Beginn mal den Begriff definieren, der jetzt hier immer wieder im Raum steht, über den diskutiert wird. Frau Güler, was bedeutet aus Ihrer Sicht denn Integration?
Ja, Integration definiere ich als ein Mitwirken an der Gesellschaft, als eine Dazugehörigkeit. Und ganz klar ist natürlich, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Das heißt, dieses Mitwirken, dieses Dazugehören muss eben auch ermöglicht werden. Und am besten funktioniert es, das war zumindest lange die Ansicht, über die Sprache oder auch über die Arbeit. In den letzten Jahren haben wir, glaube ich, alle gemerkt, diejenigen, die sich mit Integrationspolitik beschäftigen, aber auch als Deutschland insgesamt, dass dazu eben auch das Teilen von Werten ganz klar dazugehören. Und dass man die Sprache eines Landes durchaus sprechen kann, aber wenn man die Werte des Landes nicht teilt, dass es dann eben auch mit der Integration nicht funktionieren kann.
Die Wertediskussion ist ja auch immer eine relativ hitzige und auch schwierige. Welche Werte definieren Sie denn für Deutschland?
Naja, ich glaube, wir müssen das auch ein bisschen weiter fassen. Es sind die Werte, die eine Gesellschaft letztendlich zusammenhalten. Und dazu gehört ganz klar das Thema Respekt. Und ich glaube, das ist auch der große Aufhänger hinsichtlich der Ereignisse der letzten Silvesternacht auch im Mittelpunkt stehen muss. Dazu gehört der Umgang miteinander, eben der respektvolle Umgang, der anständige Umgang miteinander. Dazu gehört die Akzeptanz und die Toleranz vor der Lebensweise des anderen, die ganz klar eigentlich auch eine Grenze dazu zieht, dass man sagt, du hast hier sämtliche Möglichkeiten und du kannst hier dein Leben ausleben. Das, was dir wichtig ist, in deinem Leben auch in den Mittelpunkt stellen. Aber wichtig ist auch, dass du das eben bei anderen respektierst, so wie sie ihr Leben leben möchten. Und insofern würde ich das schon zusammenfassen mit Anstand und Respekt voreinander. Das ist jetzt nichts typisch Deutsches, definitiv nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig für eine gesellschaftliche Integration, dass man diese beiden Dinge ziemlich hoch hält, um miteinander auch gut klarzukommen.
Das Schwierige, finde ich, bei diesem Thema gesellschaftliche Integration ist allein schon eigentlich der Begriff Gesellschaft. Ja, man weiß ja, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, je nachdem, wie man sozialisiert wurde, welche Wurzeln man auch hat, hat man ja vielleicht auch ganz, ganz unterschiedliche Blicke auf eine Gesellschaft. Sie selbst, man hört es am Namen, haben ja ebenfalls eine Migrationsgeschichte, würde man ja sagen, weil sie ja in Deutschland geboren sind. Und zwar eine gar nicht so untypische Migrationsgeschichte. Ihre Eltern waren türkische Einwanderer. Sie sind im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ihr Vater, wenn ich richtig informiert bin, war Bergmann. Ihre Mutter eine Reinigungskraft. Wären Sie mal so freundlich, mal kurz zu beschreiben, wie Sie denn aufgewachsen sind und wie sozusagen dementsprechend auch Ihre Perspektive auf die Gesellschaft ist?
Ach, wie bin ich aufgewachsen? Ich bin, wie Sie schon sagen, das Kind einer Gastarbeiterfamilie. Mein Vater kam 63 als Bergmann nach Deutschland. Er hat dann 77 meine Mutter in der Türkei kennengelernt, 78 mit ihr geheiratet und sie rübergeholt. Und sie war lange, lange Hausfrau, haben sie auch schon ausgeführt und hat dann irgendwann sich dazu entschieden, auch ein bisschen meinen Vater zu unterstützen und selbst arbeiten zu gehen. War nicht viel drin an Perspektive für sie, ist deshalb als Reinigungskraft arbeiten gegangen. Und ich bin groß geworden in einer klassischen Bergbausiedlung im Ruhrgebiet eigentlich, wo der Türke neben dem Griechen, dem Italiener, dem Polen, dem Deutschen gewohnt haben. Und ja, alle Väter, Männer, Brüder morgens, mittags, abends zur Schicht gefahren sind sozusagen. Und die Frauen überwiegend zu Hause waren und sich um die Kindererziehung gekümmert haben. Ich bin auf eine katholische Grundschule gegangen, was die Auswahl meiner Mutter war, weil wir auf einem Schulhof eigentlich zwei Grundschulen hatten, eine städtische und eine katholische. Und da meine Mutter auch eine Frau war, die der Religion wichtig war, sagte sie, ja, es ist zwar jetzt nicht meine Religion, ist aber wichtig, dass das Kind mit einem Bezug zur Religion aufwächst. Und deshalb hat sie sich für die katholische entschieden. Und weil auf der katholischen nicht so viele Ausländerkinder drauf waren, weil sie sagte, damit sie dann auch wirklich Deutsch lernt und nicht auf dem Schulhof oder in der Klasse mit ihren Klassenkameraden Türkisch spricht. Also darauf wurde schon Wert gelegt. Und ja, ich habe zu Hause eigentlich immer ja auch die Werte, die ich gerade genannt habe, vermittelt bekommen. Uns, also mein Bruder und ich, uns wurde immer eingetrichtert, dass uns ja keine Beschwerden nach Hause kommen von euch, weil ihr euch irgendwie daneben benommen habt oder so. Dann gibt's zu Hause einfach nochmal Stress und benimmt euch anständig. Wir möchten weder das Nachbarn noch Lehrer noch irgendjemand sich über euch beschweren. Wir hatten unsere Freiheiten in dem Sinne, dass wir natürlich Freunde mit nach Hause nehmen konnten, auch zu Freunden gehen konnten. Aber was mich gerade betrifft, das einzige Kind, das in Deutschland geboren wurde, mein Bruder ist mit 15 hier rübergekommen. Also der hatte nicht mehr so viele Perspektiven, ehrlicherweise. Hat man schon darauf Wert gelegt, dass ich ja gute Schulnoten mit nach Hause bringe, dass ich eine Gymnasialempfehlung mit nach Hause bringe, dass ich das Abitur mache, dass ich mich auf die Schule konzentriere, damit ich das erste Kind der Familie werde, die auch mal eine Universität von innen sehen kann. Und darauf haben sie großen Wert gelegt, beide.
Würden Sie denn sagen, dass Ihre Eltern im besten Sinne konservativ waren und Sie auch konservativ erzogen haben?
Ja, meine Eltern waren schon konservativ. Religion hat für sie eine wichtige Rolle gespielt. Also man hat uns religiöse Werte schon vermittelt. Aber das bestand jetzt nicht darin, dass man gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt fasten. Also das war ehrlicherweise gerade bei mir als Kind einfach ein Tabu, weil sie haben zwar selbst gefastet, aber da war deutlich, nein, du gehst zur Schule, du musst dich auf die Schule konzentrieren, du kannst da nicht hungrig sitzen. Und wenn überhaupt mal so Kinderfasten am Wochenende oder so, weil ich es unbedingt wollte. Aber es war jetzt nicht das Thema zu Hause, dass man uns, vor allem mir, irgendwie versucht hat einzutrichtern, du musst es jetzt machen oder du musst auch 5-mal am Tag beten. Es waren tatsächlich eher religiöse Werte wie, wenn du weißt, dass dein Nachbar hungrig ist, kannst du nicht satt ins Bett gehen. So, also wirklich diese Nächstenliebe, die es ja auch in anderen Religionen gibt. Oder dass man als gläubiger Mensch, der ja an Gott glaubt, an etwas Höheres glaubt, jemandem nicht wehtun darf mit dem Gewissen sozusagen, mit dem Wissen, mit der Einstellung, mit dem Glauben in dem Falle ja tatsächlich, dass das irgendwann zurückschlägt und vielleicht nicht in diesem Leben, aber in dem danach eben. Und das meine ich mit religiöse Werte. Das war denen schon wichtig, das an uns Kinder zu vermitteln. Und ja, wie gesagt, das Thema, wie verhält man sich draußen, wie begegnet man Älteren gegenüber, wie begegnet man denjenigen, die außerhalb stehen, um da nicht negativ aufzufallen, das hat alles schon eine bedeutende Rolle gespielt. Alles auf sehr einfachem Niveau. Und vielleicht wäre das, was gesagt wurde, auch ja, durch jeden pädagogischen Kurs gefallen. Ich weiß es nicht. Aber es hat zumindest uns dabei geholfen, nicht nur hier anzukommen, sondern ja auch Freunde zu finden. Und ja, mit dieser Gesellschaft, weil wir ja von dem Gesellschaftsgedanken ursprünglich losgegangen sind, jetzt in der Diskussion hier auch anzukommen und uns als ein Teil dessen zu fühlen.
Also Religion im Endeffekt als Wertefundament, nicht als Identifikationsraum sozusagen.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe neulich noch mit einer Freundin darüber gesprochen, dass wir nicht mit dem Satz groß geworden sind, wir machen das nicht, weil wir Muslime sind. So, das Einzige, was vermittelt wurde, ganz klar, auch mit dem Bezug auf Religion, war, wir essen kein Schweinefleisch. So, wir essen es einfach nicht. Es hat auch diverse Gründe, die jetzt heute noch alle so haltbar sind, aber ich esse es heute tatsächlich nach wie vor nicht. Das ist irgendwie ja eine kulturelle Sozialisation, muss man an dieser Stelle schon fast sagen. Aber sonst war da einfach nicht viel. Was vermittelt wurde, was oft schon gesagt wurde, halt auch dieses nicht negativ auffallen. Wir sind Ausländer, wir wollen hier nicht negativ auffallen. So nach dem Motto, das machen irgendwie nur die Ausländer. Diese Diskussion haben wir ja manchmal. Das schon, aber nicht in Bezug auf die Religion. Und ich glaube, es gibt heute tatsächlich viele Kinder, die ein bisschen anders groß werden, wo die Religion schon in den Mittelpunkt gestellt wird. Das stand für meine Eltern in ihrem Leben im Mittelpunkt. Und bei der Erziehung der Kinder, was die Vermittlung von religiösen Werten betrifft, wie gerade genannt. Aber ich habe von meiner Mutter, die selbst Kopftuchträgerin war, beispielsweise auch nie irgendwie die Ansage bekommen, ja, du musst das auch irgendwann mal tragen. Überhaupt nicht, weil sie hat da auch immer gesagt, das ist eine Entscheidung, die man aus freien Stücken fällen muss. Und es bringt überhaupt nichts, wenn man das jemandem aufzwingt, weil dann erfüllt es seinen Zweck einfach nicht mehr. Und ob du das machen möchtest oder nicht, das musst du selbst eben entscheiden, wenn du soweit bist, das entscheiden zu können. Und ich habe mich offensichtlich dagegen entschieden und das war nie ein Thema. Also die Religion, ob sie jetzt fünfmal am Tag gebetet haben, gefastet haben, das haben sie für ihr Leben so entschieden, ohne das auf ihre Kinder zu oktroyieren. Und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar, weil sie ja eben auch jetzt nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen. Mein Vater hat die Schule nach der 5. Klasse verlassen, meine Mutter nach der 8. Also es war vor allem so ein bisschen Erziehung nach Gefühl, glaube ich. Und nach, ja, menschlichen Werten, wo das Thema Anstand eben ganz groß im Mittelpunkt stand. Deswegen habe ich diesen Tweet ja auch gemacht und das mit den Hintern versohlen war ja vor allem auch sehr symbolisch gemeint und nicht, das haben Sie an dieser Stelle richtig verstanden, einige andere eben nicht, aber es war für meine Eltern einfach immer wichtig, jemandem anderen gegenüber mit einem Anstand und Respekt zu begegnen und das stand schon im Mittelpunkt, würde ich sagen.
Das finde ich interessant, weil es gibt ja letztendlich zwei Grundmotivationen rund um dieses Thema Anstand. Das ist einmal diese intrinsische Motivation, zu sagen, ich gebe meinen Kindern gewisse Werte, gewisse Höflichkeitsüberzeugungen weiter und möchte auch, dass diese umgesetzt werden. Und die andere ist ja diese extrinsische Motivation, bloß nicht negativ auffallen. Der Großteil meiner Großeltern kommt aus dem ehemaligen Polen beziehungsweise Tschechien. Und was wir, glaube ich, schon gemeinsam haben, beide ist eventuell, dass es da eine gewisse konservatives Wertefundament gab. Aber was ich gerade bei meiner Großmutter immer sehr stark festgestellt habe, dieses, man ist wohin gekommen, wo man nicht groß geworden ist. Und auch sie hat sehr, sehr pedantisch immer darauf geachtet, dass man quasi, was denken die Nachbarn? War immer so ein ganz entscheidender Punkt. Haben Sie denn in Ihrer Nachbarschaft jemals irgendwie wahrgenommen, dass es dort irgendwelche Ressentiments gegeben hätte gegen Ihre Familie oder gegen diese türkischen Wurzeln, die Sie mitgebracht haben?
Ehrlicherweise nicht, wirklich nicht. Mag sein, dass das diese Bergarbeitersiedlung war, von der ich gerade erzählt habe. Da waren ja alle irgendwie gleich. Ja, einige hatten keine Migrationsgeschichte, einige waren keine Ausländer in dem Sinne, wie man es ja in den 80er Jahren auch formuliert hat. Aber sonst war eigentlich alles gleich. Also die Schule der Kinder war gleich. Ja, das, was man am Ende des Monats rausgeholt hat, war gleich. Der eine hat ein bisschen mehr Überstunden gehabt, Wochenendschichten gehabt, aber so da. Es war eigentlich alles sehr, sehr ähnlich. Also der soziale Background war irgendwie gleich. Und insofern, nein, wirklich nicht. Wir hatten direkt bei uns im Haus deutsche Nachbarn, eine ja, etwas ältere Dame, die direkt neben uns gewohnt hat, verwitwet, die immer super nett war, uns Kindern ja immer Bonbons oder da mal 50 Pfennig, hier mal eine Mark in die Hand auch gedrückt hat. Und die Nachbarin unter uns selbst eine Geschichte auch mitgebracht hat, weil sie damals aus dem Osten geflohen sind mit ihrem Mann. Und erst nach Australien und dann aus Australien zurück nach Westdeutschland und im Ruhrgebiet eben gelandet sind, der Mann auch unter Tage gearbeitet hat, die eine behinderte Tochter haben mit Down-Syndrom. Ich mit ihr, mit Doris groß geworden bin. Und die, ja, in meiner Kindheit meine beste Freundin, die Schwester, die ich nie hatte irgendwie war. Für meine Mutter wie eine zweite Tochter. Also wir haben Abende immer entweder bei Christa, so hieß sie, und Kurt, der Mann, verbracht oder die bei uns. Kurt ist dann relativ früh gestorben. Ich glaube, ich war 6 oder 7 und Christa und Doris waren dann halt alleine. Und irgendwie mehr als Nachbarn echt ein Teil der Familie. Und bei den Nachbarn in den anderen Häusern war es halt sehr, sehr ähnlich. Und Christa war halt so meine deutsche Oma. Die Oma, die hier nicht gelebt hat. Meine Oma väterlicherseits habe ich nicht kennenlernen dürfen, weil sie früh verstorben ist. Und meine Oma mutterlicherseits war halt die Oma, die ich nur in den Sommerferien sehen konnte, wenn wir in der Türkei waren. Und Christa war die Oma-Kompensation in Deutschland und meine deutsche Oma dementsprechend. Und deshalb war das... Es mag das gegeben haben, dass da vielleicht der ein oder andere hinter vorgehaltener Hand über Ausländer geschimpft hat, aber wir Kinder oder meine Eltern haben das so wirklich nicht mitbekommen.
Gab es denn in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten irgendwelche Punkte, wo Sie das erste Mal dann plötzlich eigentlich mit diesem Thema Integration und türkischer, muslimischer Kulturkreis, wie auch immer, konfrontiert wurden? Also haben Sie irgendwo auch vielleicht auch in Ihrem Wahlbezirk irgendwie mal so einen Kipppunkt erlebt, wo sich dann plötzlich so Diskussionen hochgejazzt haben über das Thema, wo kommst du eigentlich her, wo das plötzlich wieder zum Thema wurde?
Naja, in meinen Anfang 20ern, da hatte ich gerade mit dem Studium angefangen, nach der Ausbildung, und da kochte dieses Thema Zwangsehen und Ehrenmorde medial und gesellschaftlich als Thema ziemlich hoch. Also das muss so ungefähr Anfang der 2000er auch gewesen sein. Also es sind ja Debatten, mit denen wir uns nicht erst seit gestern beschäftigen, sondern immer wieder einkehren. Und ich habe nebenbei immer viel gearbeitet, ein paar Arbeitskollegen oder auch an der Uni Kommilitonen, autochthone Deutsche, wie man so schön sagt, und die dann irgendwie gefragt haben vor dem Türkei-Sommerurlaub, ob sie damit rechnen können, mich wiederzusehen oder ob mir denn jetzt auch eine Zwangsehe drohen würde. Ich war wirklich geschockt, dass man mir diese Frage stellt, weil das waren halt zum Teil auch Leute, die mich gut kannten und zum Teil auch meine Familie gut kannten, und wo ich sagte, ey, wie könnt ihr mir diese Frage stellen? Das war so unfassbar ein Schlag in die Magensuppe für mich, weil ja, das mag es geben, ich wollte das auch gar nicht kleinreden, und jede einzelne Zwangsehe ist definitiv eine zu viel. Und bei Ehrenmorden genauso, aber jemand, der mich kennt, meine Familie kennt, mir diese Frage stellt, das fand ich einfach so unfassbar verletzend für mich als junge Frau. Und habe dann ja auch angefangen, mich an der Uni wissenschaftlich mit den ganzen Integrationsdebatten auch auseinanderzusetzen und bin überhaupt so zur Integrationspolitik tatsächlich gekommen. Um Ihre Frage zu beantworten, das fing schon vor 20 Jahren sozusagen an. Und zieht sich immer wieder durch sämtliche Debatten ja durch, so dass die Erfahrung, die ich vielleicht heute vor 20 Jahren gemacht habe, ganz viele andere Menschen eben auch mitmachen, durchmachen, was auch immer.
Das Thema Integration, das ist ja auch der Anlass unseres Gesprächs. Das sind die Vorgänge in der Silvesternacht, insbesondere in Berlin, aber auch in anderen Städten. Im Zuge dessen wird jetzt wieder über das Thema Integration und Herkunft diskutiert. Wie nehmen Sie denn diese Debatte gerade wahr?
Also ich habe nach dieser Silvesternacht ich habe selbst viele Videos und Filme gesehen über die Nacht, über die Ausschreitungen in den Nachrichten, auf Social Media. Aber es wurden mir eben auch ganz viele zugespielt. Und Es wurde mir fast ausschließlich, also über Social Media oder über WhatsApp-Nachrichten etc., waren das mit ganz, ganz, ganz großem Abstand Menschen, die selbst eine Migrationsgeschichte haben, die sich tierisch drüber aufgeregt haben. Auch mit Nachrichten verbunden, wie könnt ihr die nicht alle abschieben? Das ist unfassbar, was hier passiert. Und was soll das? Also erstens, wo sie sich wirklich in allererster Linie über die Geschehnisse aufgeregt haben. Wie kann das sein, dass man hier Polizisten, Rettungskräfte, Feuerwehr angreift, Barrikaden erstellt und auf der anderen Seite aber schon auch mit der Sorge, mit der Angst verbunden, wegen diesen Idioten stehe ich wieder schlecht da. Also ich will nicht mit denen in dieselbe Schublade geschmissen werden. Und das ist unfassbar, was hier passiert. Und diese Menschen müssen weg, die müssen dieses Land verlassen. Also wirklich harte Forderungen, die sich vielleicht kaum jemand politisch so trauen würde, das zu formulieren. Also insofern, die Aufregung in der Migranten-Community selbst war riesig. Und mir war es eben von Anfang an wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass nicht nur Migranten waren, die da Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen haben, dass auf der anderen Seite ja bei den Feuerwehrleuten und Polizisten eben auch Menschen mit Migrationshintergrund standen oder Migrationsgeschichte standen und gleichzeitig diejenigen, die sich vielleicht mit am meisten darüber aufgeregt haben, auch Migranten waren. Also genauso vielfältig ist letztendlich auch die Migranten-Community oder die unterschiedlichen Communities. Und ich kenne keine Kultur und deshalb habe ich gesagt, ja, man kann das auch integrationspolitisch diskutieren. Wir diskutieren integrationspolitisch über so viele Ereignisse. Das kann man auch bei diesem Thema machen. Will das gar nicht werten. Also ich meine das wirklich überhaupt nicht wertend. Aber ich kenne keine einzige Kultur, weil ja auch dann ja der kulturelle Unterschied in den Raum gebracht wurde. Ich kenne wirklich keine einzige Kultur, wo das Angreifen von Rettungskräften und Polizisten irgendwie legitimiert wird oder als gut geheißen wird. Und deswegen habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich eine kulturelle Frage ist oder ob das nicht eher eine Frage ist von mangelndem Respekt und Anstand. Und wir deshalb eher eine Debatte über einen starken Staat führen müssen, statt jetzt die x-te Integrationsdebatte. Ich meine, diese Jugendlichen sind im Zweifel hier geboren, sie sind hier aufgewachsen, sie bilden die dritte, vierte Generation vielleicht eigentlich ab, sprechen besseres Deutsch als die Sprache ihrer Eltern oder ihrer Großeltern. Bei denen können wir doch nicht tatsächlich von einem Integrationsproblem in dem Sinne sprechen, die mein Vater vielleicht vorgezeigt hat. Integrationsprobleme. Bei denen müssen wir einfach viel tiefer graben, was ist da eigentlich schiefgegangen. Und vielleicht auch mit anderen Milieus vergleichen. So, wir erleben ähnliche Szenen in der Hooligan-Szene. Wir kriegen ähnliche Bilder mit, wenn es um Rechtsextreme geht, wenn es um Linksextreme geht. Und vielleicht haben die alle auch irgendwo einen gemeinsamen Nenner, wenn auch unterschiedliche Biografien oder Herkünfte. Und vielleicht müssen wir da jetzt einfach uns mal auch die Mühe machen und tatsächlich tiefer graben. Das war so meine Intention in der Debatte tatsächlich.
Ich würde Ihnen in einem Punkt zustimmen und in einem Punkt vielleicht ein bisschen widersprechen. Ich glaube, zustimmen würde ich Ihnen in dem Punkt, dass wir da tiefer graben müssen, uns mal fragen müssen, wo ist da sozusagen auch ein bisschen der Fehler im System oder der Teilfehler in Teilsystemen, muss man ja letztendlich sagen, dass es diesen Empfangsraum für Gewalttätigkeiten auch gibt. Ich würde aber auch sagen, dass durchaus das Thema Herkunft, Sozialisierung, bei dem statistischen Ausreißer, den wir bei diesen Silvesternächten sehen, und zwar, dass es so ein großer, überwiegender Teil dieser jungen Leute eben genau diesen Migrationshintergrund hat, eben nicht den dänischen und nicht den portugiesischen und nicht den österreichischen, sondern das, was man im weitesten Sinne als muslimischen Kulturkreis begreift, zumindest, glaube ich, schon wichtig ist für die Debatte, um überhaupt mal eine Problembestandsaufnahme, eine Problemanalyse zu machen, inwiefern was welche Gewichtung hat, können wir ja dann immer noch diskutieren. Oder wie sehen Sie das?
Nein, das kann man machen. Man darf nur nicht sich dann der Gefahr begeben, und das tun wir, glaube ich, dann fast, dann mit Erklärungen zu kommen, die fast als Entschuldigung wirken. Und das wollte ich eben auch vermeiden. Wenn Sie, dann kommen wir ganz schnell auch in ein Fahrgewässer mit Erklärungen wie, ja, aber das sind doch überwiegend auch Jugendliche, die ausgrenzende Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. die so viele Bewerbungen schreiben und weil sie Mohammed mit Vornamen heißen, eben keine Zusage bekommen, sondern lauter Absagen bekommen. Und das ist halt irgendwo ein bisschen auch die Quittung, die jetzt eine Gesellschaft kassiert, weil sie so diskriminierend ist, weil sie so rassistisch ist. Und deshalb sage ich, Vorsicht an der Bahnsteinkante. Wenn Sie dieses Fass aufmachen, wird Ihnen das irgendwo als Erklärung, nicht als Entschuldigung, aber so als Erklärung, wieso diese Integration nicht funktioniert hat, weil die Gesellschaft das ja oft nicht zugelassen hat, irgendwo als Spiegel vorgehalten werden. Und deshalb sage ich ja, und ich will das auch nicht kleinreden oder negieren, auch diese Erfahrungen gibt es, darüber muss man, glaube ich, auch ganz offen sprechen. Es kann aber keine Entschuldigung dafür sein, dass man bestimmte Verhaltensweisen zutage legt, die dann immer wieder letztendlich auf den Punkt zurückgebracht werden, so nach dem Motto, diese Kinder, diese Jugendlichen sind eigentlich Opfer dieser Gesellschaft und wehren sich jetzt irgendwo. So, und deshalb warne ich eigentlich, diesen Weg einzuschlagen und habe deshalb gesagt, vielleicht gibt es mit anderen Milieus eher andere Gemeinsamkeiten und die sind jetzt weniger religiös bedingt, sondern haben ja eine gewisse Perspektivlosigkeit etc. Das kann man sicherlich, ich bin jetzt keine Soziologin, das kann man soziologisch gut schön auseinanderfiletieren. Das sehe ich aber nicht als meine Aufgabe als Politikerin. Und deshalb war meine Forderung ja eigentlich eine viel härtere, dass ich sagte, der Rechtsstaat muss hier ganz klare Konsequenzen ziehen, ganz unabhängig von Herkunft. Und damit meine ich nicht, weil ich diese Jugendlichen mit ihrer Herkunft schützen möchte, sondern da darf keiner irgendeinen Rabatt bekommen, weil er jetzt ja aus einem anderen Kulturkreis kommt, einer anderen Religion zugehörig ist und deshalb bestimmte Erfahrungen im Leben schon gemacht hat, wo man jetzt etwas großzügiger sein muss. Nein, jeder Mensch, der sich so daneben verhält, ganz egal an was er glaubt, aus welcher Kultur er kommt, welche ursprüngliche Sprache er spricht, er hat mit der gleichen Konsequenz und Härte eines Rechtsstaates zu rechnen. Und dafür brauchen wir auch nicht strengere Gesetze. Ich glaube, die haben wir. Die muss nur von unserer Justiz auch eingesetzt werden.
Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, zumal man ja, wenn irgendwo Ausschreitungen von Hooligans sind, auch niemand in der öffentlichen Debatte auf die Idee kommen würde und sagen würde, ja, aber der arme Hooligan wurde doch irgendwo in Bautzen doch so, ist er doch so schlimm aufgewachsen und die Wende und überhaupt war ja auch schwierig, irgendwie hier anzukommen. Jedoch, wenn es um Gewalt geht, um es mal allgemein zu formulieren, die zu einem großen Teil von einem migrantischen Milieu ausgeht, greifen die Reflexe aber sehr wohl. Haben wir uns das aber nicht ein Stück weit auch selber eingebrockt, indem wir genau diese Debatten in den vergangenen 10 Jahren immer wieder auf das Thema Herkunft reduziert wurden? Weil was ich gerade wieder feststelle, ist, dass die einen das Thema wieder komplett auf Herkunft reduzieren und die anderen aber das Thema Herkunft komplett ausklammern wollen, obwohl vielleicht ja irgendwie ein gesunder Mittelweg ja eher ein Lösungsansatz wäre, um zumindest mal eine Basis anzusetzen. Über die Justiz sprechen wir ja gleich nochmal.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, es ist genau das, was uns gelingen muss, dieser Mittelweg. Und ich habe für mich selbst ein Vorbild dafür, wo ich sage, dem gelingt das immer wieder. Und das ist wirklich Herbert Reul. Sie glauben nicht, gar nicht, wie viele Menschen aus diversen Migranten-Communities mich ansprechen über seinen Umgang mit Clan-Kriminalität und sagen, das ist genau richtig. So wie er das macht, so wie er das trainiert, so wie er da vorangeht, ohne zu stigmatisieren, ohne mit irgendwelchen Klischees zu sprechen, ohne alle in eine Schublade zu stecken und es trotzdem benennt und dabei dennoch sauber bleibt. Und deshalb sage ich, ist das für mich wirklich nur als Innenminister, sondern wie er bestimmte und wie er auch über die Silvester-Randalierer berichtet hat oder darüber gesprochen hat. Es war ja nochmal ein etwas anderer Ton als den Bundesinnenministerinnen, der man, glaube ich, auch ein bisschen mit ihrem Tweet, wie sie das dann rausgehauen hat, auch wieder zu viel Aktionismus vorwerfen kann. Und diese Balance zu halten, diesen Mittelweg zu gehen, zu sagen, ja, da waren auch Jugendliche mit Migrationsgeschichte drunter. Ja, waren sie auch. Waren aber auch ohne. Und deshalb müssen wir uns, glaube ich, da vielleicht eher die Gemeinsamkeiten, was ist das Gemeinsame zwischen dem jugendlichen Randalierer mit Migrationsgeschichte und dem ohne, was ist da die Gemeinsamkeit, was muss man da eigentlich anpacken? Und ich bin da komplett bei Ihnen. Wofür ich plädiere, ist eben auch dieser Mittelweg. Wir dürfen nichts unter den Teppich kehren, so nach dem Motto, oh nein, das waren jetzt überhaupt keine Migranten und wir dürfen uns da nicht die Rassismuskeule irgendwie einfangen. Und auf der anderen Seite aber eben das Phänomen Migration kann ja jetzt nicht als Erklärung für alles dienen. So, ich bin ein Kind der 80er. Ich wurde 1980 in diesem Land geboren. In eine Familie, ich habe es gerade schon erklärt, die jetzt nicht die besten Startvoraussetzungen hatte. Ja, mein Vater war nie arbeitslos. Er hat sein ganzes Leben gearbeitet. Er hat seine ganze Familie, also nicht nur die Kernfamilie, sondern auch die Familie in der Türkei versorgt. Meine Mutter ist auch arbeiten gekommen. Komme jetzt aber nicht aus einer Bildungsfamilie. Trotzdem habe ich hier mein Abitur machen können, meine Ausbildung machen können, studieren gehen können. Und habe die Möglichkeiten, die mir dieses Land geboten hat, einfach auch, ja, habe sie genutzt. Mit viel Unterstützung, angefangen von der deutschen Nachbarin, die meiner Mama gesagt hat, du musst das Kind im Kindergarten anmelden, damit es die Sprache richtig lernt, du musst darauf achten, dass es aufs Gymnasium kommt. Also ja, da gab es Unterstützung, aber es gab diese Möglichkeiten. Und ich verstehe es überhaupt nicht, dass ein Kind, das heute in diesem Land zur Welt kommt oder heute 16, 17, 18 Jahre ist, und vielleicht viel mehr Möglichkeiten hat, als ich sie oder meine Generation sie hatte und diese Möglichkeiten einfach nicht nutzt und sich immer wieder hinter diese Debatten versteckt, ja, das ist hier ein rassistisches Land, ich werde ausgegrenzt. Nochmal, das mag es sicherlich geben, aber es gibt so viele andere Menschen in diesem Land, die eigentlich ja mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, mit dem, was sie jeden Tag machen, dazu beitragen, dass sich Menschen wohlfühlen in unserem Land, dass sie hier hinkommen, dass sie Unterstützung bekommen, dass ihnen geholfen wird. Und vielleicht sollten wir uns auch umgekehrt in der Debatte vor allem auf das konzentrieren, was möglich ist in diesem Land, was geht, wie viele Perspektiven es bietet und nicht eben immer dieses, ja, ich bin ein Opfer dieser Gesellschaft. Das ist mir auf beiden Seiten zu kurz gegriffen.
Da bin ich bei Ihnen. Sie sagt am Anfang, wir müssen ein bisschen tiefer graben. Lassen Sie uns aber, ohne jetzt sozusagen einen Generalverdacht zu erheben, darauf wollen wir ja beide nicht hinaus, aber lassen Sie uns trotzdem mal versuchen, ein bisschen tiefer zu graben. Klar ist, der überwiegende Teil kommt aus dem, was weitestgehend als muslimischer Kulturkreis benannt ist. Der überwiegende Teil oder eigentlich alle waren junge Männer. Der renommierte Migrationsforscher Stefan Luft beispielsweise sieht ein Haupthindernis für Integration in den, also quasi innerhalb den Communities. Früher nannte man das, glaube ich, Ghettoisierung, was wahrscheinlich heute nicht mehr ganz politisch korrekt ist, aber nennen wir es einfach mal so, weil dann, glaube ich, jeder weiß, was gemeint ist. Und zwar sagt er, wenn Menschen in einer Community aufwachsen, in der eine türkische oder eine arabische Ökosystem vorgefunden wird, vom Medienkonsum über den Gang zum Friseur bis hin zum Essen, dass sozusagen automatisch Integration, oder nicht automatisch, aber dass zumindest die Gefahr, dass Integration in irgendeiner Form nicht gelingt, größer ist. Würden Sie das auch so sehen?
Das Ankommen in die Gesellschaft, wenn wir das so definieren, ja, das ist auch schwieriger, definitiv. Ich wüsste nur nicht, das ist eine gute Analyse, ich wüsste nur nicht, was die Lösung sein kann. Und da fängt es ja auch an, für uns als Politik immer problematisch zu werden. Wenn ich mich als freies, liberales Land definiere, wie will ich den Menschen vorschreiben, nicht mehr türkische Nachrichten zu konsumieren, nicht mehr auf die Satellitenschüssel zu verzichten, ich mache es jetzt mal bildlich, und sich lieber, ich weiß nicht, jeden Monat den Cicero durchzulesen. Und da wird es eben etwas problematisch. Ich will das wirklich überhaupt nicht banalisieren, aber wir merken das gerade in der türkischen Community, wo wir ja über ein Land sprechen, wo es auch keine freie Presse gibt, und die Einstellung zu dem Präsidenten beispielsweise, der ja hier wesentlich unkritischer auch bei vielen Türkeistämmigen gesehen wird als bei Türken in der Türkei, die unter dieser Politik leiden, gerade auch aktuell wirtschaftlich. Und es stimmt, dass da eine Glorifizierung stattfindet, weil der Medienkonsum, also um das als Beispiel jetzt vielleicht mal zu nehmen, sehr, sehr einseitig ist. Umso schwieriger ist für uns natürlich politisch auch die Frage zu beantworten, wie kriegen wir diese Menschen, wie erreichen wir diese Menschen? Und deshalb sage ich, es ist eine gute Problemanalyse, aber Lösungen dafür sind einfach sehr, sehr schwierig. Ich habe ja auch immer das Beispiel genommen, wenn morgen jemand aus der Türkei nach Deutschland kommt, in Istanbul in den Flieger steigt und in Köln aussteigt, kann er sein ganzes restliches Leben hier leben, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Weil es fängt nicht nur beim Medienkonsum an, er hat die komplette türkische Infrastruktur, angefangen von dem Gemüsehändler, Friseur bis zum Rechtsanwalt, Unternehmer. Also er braucht wirklich kein Wort Deutsch sprechen. Und deshalb haben wir eigentlich immer dafür plädiert, auch in Nordrhein-Westfalen, dass wir, wenn es um die Verteilung von Flüchtlingen ging, beispielsweise, dass die eher in den ländlichen Raum verteilt werden, wo sie vielleicht nicht so viele Rückzugsmöglichkeiten haben, was gerade für die Anfangsphase ihrer Integration extrem wichtig ist. Ich kann das verstehen, dass jeder Mensch einen Anschluss in der eigenen Community sucht. Nur die Gefahr, in dieser Community dann zu verharren, nicht mehr da rauszukommen, gerade was die Sprache betrifft, ist einfach riesig groß, ist in einem freien Land nur nicht ganz einfach zu handeln. Muss man auf der anderen Seite eben auch immer wieder auf dem Schirm haben.
Wobei es in Skandinavien ja beispielsweise erste Versuche auch gibt, über eine Quotenregelung in Neubauvierteln bei Migranten, was weiß ich, 30% darf es nicht überschritten werden oder so, genau das, was Sie ja gerade hier anbringen, auch durchzusetzen, nämlich dass sich sozusagen die autochthone Gesellschaft mit den Neuankommenden plus mit den Gastarbeiterkindern in zweiter, dritter Generation halt stärker durchmischt. Wäre das in Deutschland möglich?
Naja gut, wir haben ja gerade, was die türkische Community betrifft, das Beispiel, was Sie genannt haben, ist ja letztendlich auch eine Sünde der verfehlten Integrationspolitik der 70er, 80er Jahre. Ich meine, alle in einen Haufen zu stecken, nochmal für die Community selbst sicherlich hilfreich, weil man direkt Anschluss hat, so sich auch gar nicht irgendwie sprachlich etc. bemühen muss vielleicht. Es fällt einem einfacher, ist menschlich. So, aber insofern ist das Wort Ghettoisierung an dieser Stelle absolut richtig. Und da hat man ja jetzt auch nicht in den 60er, 70er Jahren tatsächlich über eine Integrationspolitik nachgedacht. Man muss ja hier von einer verfehlten Stadtentwicklungspolitik tatsächlich sprechen. Alle Menschen einer bestimmten Community-Gruppe beieinander zu stecken und irgendwie zu denken, okay, wir tun denen ja eigentlich einen Gefallen. Nein, weder der eigenen Gesellschaft noch diesen Menschen hat man letztendlich damit einen Gefallen getan. Wir hatten ähnliche Diskussionen auch in der Bildungs-, in der Schulpolitik. Es gab in den 80er Jahren im Ruhrgebiet noch, Ende der 80er, sogenannte Türkenklassen, wo alle türkischen Schüler einer Schule in eine Klasse gesteckt worden sind, wo man einen Lehrer über das türkische Generalkonsulat beauftragt hat, diese Klasse zu unterrichten, weil man sagte, ja, das ist ja wichtig, dass wir die auf ihre Resozialisation in der Türkei vorbereiten, weil diese Menschen werden ja alle wieder zurückkehren und die brauchen gar kein Deutsch lernen. Also insofern darf man sich, glaube ich, über bestimmte Entwicklungen, die wir heute einfach haben oder kassieren, diese falschen Entwicklungen, auch nicht wundern. Und ich rede hier von Ende der 80er Jahre im Ruhrgebiet. Ich hatte das große Glück, nicht in so einer Klasse zu landen, aber es gab Schulen, die das nach wie vor gemacht haben. Mit dem Grundgedanken, das ist richtig, was wir hier machen. Die brauchen gar kein Deutsch lernen. Man muss die Kinder jetzt auch nicht überfordern, weil die bleiben ja eh nicht hier.
Naja, aber der Gag ist doch der, dass die Leute auf den Videos, die wir gesehen haben, teilweise eben sehr, sehr gut Deutsch sprachen, also offensichtlich auch hier geboren sind. Und trotzdem Polizisten mit Schreckschusspistolen angreifen. Also das eine ist ja natürlich, dieses Verharren in der Community ist nicht schön, könnten, glaube ich, alle damit leben, wenn es eben diese Eskalationspunkte nicht gäbe. In dem Fall gab es aber ja diesen Eskalationspunkt. Also ist ja auch die Frage, wo innerhalb dieser Community müssen eigentlich noch viel, viel mehr sie sich selber korrigieren, sozusagen selber innerhalb dieser Community als Korrektiv auftreten, um halt auch mal dem Neffen, dem Nachbarsjungen oder wem auch immer auch mal den Kopf zu waschen und einfach auch mal selber ein bisschen zu gucken nach den eigenen Leuten. Wo ist da die Verantwortung?
Ja gut, Herr Krischke, ich glaube, was wir jetzt nicht machen dürfen, wir dürfen jetzt, glaube ich, nicht sämtliche Beispiele einfach nur in den Hut, wo Integration draufsteht, reinschmeißen. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass ich deshalb, was die Silvesterkrawalle betrifft, eigentlich nicht von Integration sprechen möchte. So, das Beispiel mit den 80er Jahren und den Schulklassen, das ist natürlich ein Integrationsbeispiel. Wenn wir uns heute die Frage stellen, diese Menschen leben schon super lange hier, wieso sprechen die eigentlich so ein schlechtes Deutsch? Muss man vielleicht auch ein bisschen die Hintergründe und die Politik, die damals stattgefunden hat, wissen, um bestimmte Dinge einordnen zu können, weil immer sehr, sehr schnell geurteilt wird. Und ich habe es zu Beginn ja selbst gesagt, dass ich glaube, dass diese Jugendlichen, die in der Silvesternacht in Neukölln aufgefallen sind, zum größten Teil wahrscheinlich hier geboren wurden. Deshalb man weniger eigentlich von Integration sprechen kann, als von einer gescheiterten Sozialisation tatsächlich. Und das haben Sie ja auch gerade gesagt. Und da einfach der Mangel an Respekt und Anstand sehr hoch ist. Und wenn ich die ich auch gut kenne und sehr, sehr schätze, auf die Integrationsbeauftragte in Neukölln, auf Günal Balcı höre, dann hat sie das ja zu Beginn auch in aller Deutlichkeit gesagt, es sind vor allem die Geschäftsleute auf der Sonnenallee, die unter diesen Sonderlehrern leiden, die sagen, steckt sie ins Gefängnis, dann sind wir die endlich los und können hier unseren Geschäften nachgehen, können ne, dazu beitragen, dass ich mich als Gemüsehändler irgendwie nicht mehr darüber Gedanken machen muss, dass sich keiner mehr in diese Straße wegen diesen Raudis traut, steckt sie ins Gefängnis, gibt denen Jugendstrafen und die kann nicht so aussehen, dass man sagt, der fegt jetzt einfach mal 3 Wochen den Schulhof. Das bringt bei dem nichts. Deshalb habe ich gesagt, brauchen wir eben diese Diskussion über einen starken Rechtsstaat. Und wir diskutieren hinsichtlich in Bezug auf Klimakleber darüber, dass wir einen Warnarrest brauchen. So, und ich glaube, wenn nicht jetzt, was diese Silvester-Randalierer betrifft, wann sollen wir überhaupt über Warnarreste sprechen? Diese Jugendlichen haben sowas von verdient. Ich meine ganz ehrlich, wer die Polizei angreift, wer die Feuerwehr angreift, wer Rettungsdienste den Weg versperrt, der hat mit knallharten Konsequenzen des Rechtsstaates zu sprechen. Und dann kann man sagen, muss da nicht auch aus den Communities. Ja, das kann man sich wünschen, aber ich glaube, ganz ehrlich, vor allem gefordert ist hier der Rechtsstaat, um deutlich zu machen, das macht du höchstens einmal mit mir, dich so gegen staatliche Institutionen, Instanzen zu stellen. Aber das bleibt dann auch bei dem einen Mal. Weil wir laufen ja wirklich auf die Gefahr hin, aus diesen Tätern durch milde Strafen oder gar keine Strafen Wiederholungstäter zu machen. Die denken, ach, das hat ja einmal schon funktioniert, das kannst du in Deutschland immer wieder machen. Und das ist eigentlich das Problem, das wir bei diesen jungen Menschen haben, zu denken, der deutsche Staat ist einfach viel zu lasch. Da kannst du machen, was du willst. Da droht dir eh keine harte Konsequenz. Und deshalb bin ich sogar auch ein Stück weitergegangen und habe gesagt, man muss sich das anschauen, wenn man tatsächlich die Täterprofile hat. Sind da auch vielleicht jene drunter, die noch nicht lange in unserem Land sind, die sogar einen Flüchtlingsstatus haben, ja, und über ihren Aufenthalt noch neu nachdenken und wenn rechtlich möglich auch über eine Abschiebung ganz offen diskutieren. Weil diese Menschen, natürlich all diejenigen, die wirklich auf unsere Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, das aufs Spiel setzen, dass hier die Solidarität mit diesen Menschen abnimmt. Ja, man kann es aus den Communities versuchen zu steuern, aber ich glaube, allen voran ist tatsächlich der starke Staat gefragt.
Dann teilen wir da nochmal kurz auseinander. Jetzt sprachen wir auch sehr, sehr intensiv so über das Thema gerade auch zweite, dritte Generation, die auch hier geboren ist und trotzdem in irgendeiner Form den Staat ablehnt oder nicht klarkommt oder wie auch immer. Lassen Sie uns vielleicht dann so gegen Ende auch jetzt nochmal kurz über das ganze Thema Asylrecht sprechen. These: Wir verlieren deshalb teilweise die Kontrolle, weil es mittlerweile zu viele Menschen sind, die über das Asylsystem nach Deutschland kommen und wir dort entsprechend die Handhabe nicht mehr richtig greifen können, weil wir stauer beschäftigt sind mit diversesten Themen.
Ja, unser Asylsystem ist sehr ausgelastet. Das würde ich nicht in Frage stellen. Aber ich weiß nicht, ob die Erklärung jetzt die ist, dass wir sagen, die Gerichte sind zu sehr mit Asylanträgen beschäftigt und können deshalb keine härteren Strafen verhängen. Insgesamt, und ich glaube, das ist ja der Punkt, auf den Sie auch hinaus wollen, kann man schon sagen, dass wir auch mit der Aufnahme letztes Jahr insgesamt von knapp 1,2 Millionen Menschen, 1 Million ungefähr oder so ein bisschen mehr Ukrainerinnen und Ukrainer und 200.000 Geflüchtete darüber hinaus, wieder ganz, ganz viele Menschen aufgenommen sind und die Kommunen und die Länder natürlich nochmal vor besonderen Herausforderungen stehen. Ich würde das jetzt aber nicht als Erklärung oder Entschuldigung für die Gerichte nehmen wollen.
Die Realität ist ja die, dass der Großteil der Menschen, die nach Deutschland kommen, letztendlich auch hier bleiben. Jetzt haben Sie sich in der Abstimmung über das Chancenaufenthaltsrecht bei der Ampel haben Sie sich enthalten. Wir kennen die politischen Prozesse unterm Strich als Zustimmung zum Chancenaufenthaltsrecht ihrerseits gewertet werden kann. Da verstehe ich nicht ganz. Also wenn Sie einerseits sagen, wir müssen da irgendwie konsequenter sein und andererseits aber dann zumindest indirekt ein Aufenthaltsrecht mittragen, wonach jeder, wenn er mal da ist, auch bleiben kann und nach 5 Jahren sowieso dann für immer, verstehe ich nicht. Können Sie mir das erklären?
Ja, kann ich sehr gut erklären. Und nein, es ist nicht richtig. Eine politische Enthaltung ist eine politische Enthaltung, sonst hätte ich zugestimmt. So, das Gesetz hat aber auch seine Schwächen. und weshalb eine Zustimmung von mir und von einigen anderen eben auch nicht drin war, wie beispielsweise, dass das Gesetz sagt, und das habe ich für mich als größten Schwachpunkt auch gesehen, dass die Voraufenthaltszeiten bei Asylbewerbern gekürzt werden. Das heißt, jeder, der es irgendwie schafft, 18 Monate in diesem Land zu leben, 3 Jahre zu überbrücken, der soll eine Bleibeperspektive bekommen. So, und da haben wir gesagt, Entschuldigung, ein Asylverfahren dauert in der Regel 2 Jahre. Es kann nicht sein, dass er irgendwie noch versuchen muss, 1 Jahr hier auszuharren und dann hat er schon eine Bleibeperspektive. Also insofern absolut falsches Signal, was vor uns auch der Grund war, für mich auch, wo ich sagte, also das, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. So, ich habe dem Gesetz aber auch, ich habe es auch nicht abgelehnt, weil es widerspricht sich überhaupt nicht dem, was ich gerade gesagt habe. Erstens, das Gesetz hat einen ganz klaren Stichtag. Das Gesetz sagt, jeder, der ab dem 01.01.2023 mindestens 5 Jahre in diesem Land schon gelebt hat. Also es bezieht sich nicht auf die, die kommen, sondern die, die schon hier sind. Mindestens seit 5 Jahren, der nicht straffällig geworden ist, der bekommt jetzt eine einmalige Chance, 18 Monate lang sich eine Arbeit zu suchen, entweder seine Sprachkenntnisse nachzuweisen oder die Sprache zu erlernen. Plus sich darum zu bemühen, seine Identität nachzuweisen, dann bekommt er eine Bleibeperspektive. Und ich habe gesagt, das ist ein pragmatischer Umgang mit der Realität. Wir reden hier über eine Gruppe, die seit mindestens 5 Jahren hier ist, die wir nicht abgeschoben bekommen. Und es ist für die einzige Möglichkeit, einmal für uns als Staat und einmal für diese Menschen, die endlich aus dem Sozialsystem rauszuholen und zu sagen, wenn du arbeiten gehst, auf eigenen Beinen stehst, dann kriegst du hier auch eine Bleibeperspektive. Das ist ein sehr, sehr pragmatischer Umgang und deshalb habe ich auch nicht gegen das Gesetz gestimmt.
Das Gegenargument lautet, sie zementieren mit solchen Gesetzen den Pull-Effekt, wonach die Botschaft gesendet wird, wer einmal hier ist, darf auch hier bleiben.
Die Pull-Effekte habe ich Ihnen gerade schon genannt und diese wird das Gesetz nicht beheben. Diese haben wir als 16 Jahre Union auch nicht beheben können. Auch das muss man mal in aller Deutlichkeit aussprechen. Und ein Gesetz, was mit einem Stichtag geregelt ist, wo wir sagten, dieser Stichtag darf jetzt nicht irgendwie weiter nach vorne, weiter nach hinten geschoben werden, sozusagen, damit davon mehr profitieren, ist etwas, was sich auf die bezieht, die schon hier sind, mindestens 5 Jahre, die wir seit 5 Jahren nicht abschieben konnten. Und die Realität sieht so aus, dass wir sie auch weit zu 5, 10 oder 15 Jahre sehr wahrscheinlich nicht abschieben werden können. Und da sagt man, pass auf, dann komm raus aus dem System, geh arbeiten, sorg für dich selbst, dann kriegst du auch eine Perspektive. Ist ein Umgang mit der Realität und ich würde das nicht als Pull-Effekt definieren, wenn sich das auf einen konkreten Stichtag bezieht. Und nochmal vor allem auf diejenigen, die, und das muss immer wieder anscheinend betont werden, weil diese Mehr von Pull-Effekt sonst immer wieder in der Welt bleibt, die mindestens seit 5 Jahren in diesem Land leben. So, und alle anderen Faktoren, die wir gerade als Pull-Effekte irgendwo definiert haben, das größte wirtschaftliche Land zu sein, was hoffentlich nach wie vor so bleiben wird, dass wir die höchsten Sozialleistungen haben und dass die Gerichte einfach viel zu lange entscheiden, erstens das BAMF selbst, dann aber auch die Gerichtsverfahren viel zu lange dauern, über einen Asylantrag zu entscheiden. Und wir nach wie vor keine Abkommen, keine Regelungen mit den Herkunftsstaaten haben. Das sind die Pull-Effekte. Und an die anderen beiden, die letzteren beiden, das zu lange dauern, dass die Dauer der Verfahren plus, dass wir da Absprachen beziehungsweise Verträge, Vereinbarungen mit den Herkunftsstaaten brauchen, indem wir sie beispielsweise auch über Entwicklungshilfe versuchen zu kriegen. Das sind Dinge, an die wir politisch ran können. Aber ich denke auch, dass jemand, den wir als Staat seit mindestens 5 Jahren nicht abschieben konnten, dass er auch menschlich eine Perspektive verdient oder ja tatsächlich bekommen sollte. Und auch dafür stehe ich als Christdemokratin, sage ich Ihnen auch in aller Deutlichkeit.
Aber können wir uns darauf einigen, dass eine humanitäre Asylpolitik anders aussieht als dieses Survival of the Fittest Prinzip, wonach primär junge Männer, die es schaffen, durch irgendwelche Umstände nach Deutschland zu kommen, da im Endeffekt hier bleiben können und dann nach 5 Jahren, wenn sie nicht straffällig werden, für immer bleiben können. Während wir ja die Personen oft, die am meisten drunter leiden, das sind die Frauen in Afghanistan, das sind die Menschen im Jemen, die unten vom Meer eingesperrt sind, oben von Saudi-Arabien mit seinen Befestigungsverhältnissen, dass das eigentlich die Leute sind, die unsere Hilfe bräuchten.
Natürlich gibt es viele, viele andere Gruppen, die unsere Hilfe eher bräuchten. Aber wir dürfen das einfach nicht miteinander vermischen. Und deshalb würde ich Ihnen da definitiv nicht zustimmen, weil Sie das miteinander vermischen. Wenn wir hier eine Gruppe von Männern haben, die eigentlich nicht hier sein darf, richtig. So, das Wichtigste für mich war, dass sie nicht bisher straffällig geworden sind, dass sie nicht keine Gefährder sind etc. So, wenn sie es irgendwo hier hingeschafft haben, wir es nicht geschafft haben, sie abzuschieben, ist die Alternative, wir lassen sie einfach weiter in der Luft hängen, auf unsere Kosten, auf ihre Kosten, auf meine Kosten, durch unsere Steuergelder. Oder wir konfrontieren uns endlich mit der Realität und sagen, okay, ich habe echt keine Chance, diese Menschen zurückzuschieben, weil ich weiß noch nicht mal, wohin. Großbritannien hat es versucht mit einem Abkommen mit Ruanda, hat auch nicht geklappt. Also Menschen nach Ruanda abzuschieben, obwohl sie gar nicht daher kommen, hat auch nicht funktioniert. Also in irgendein Drittstaat, da wird uns auch nicht gelingen. Und da gehen wir pragmatisch mit um und versuchen aber trotzdem, über einen besseren Grenzschutz nachzudenken, versuchen Frontex zu stärken, indem wir Frontex personell stärken, indem wir auch mehr Geld reinstecken, so indem wir über Transitzentren in der EU-Außengrenze sprechen, beispielsweise in den Maghreb-Staaten, indem wir mehr Druck auf die Maghreb-Staaten ausüben, was die Rücknahme ihrer Staatsbürger betrifft. Das sind alles Dinge, die wir politisch angehen müssen. Und da bin ich die Letzte, die sagt, nein, nein, um Gottes Willen, die humanitäre Verantwortung muss über allem stehen. Natürlich müssen wir das angehen. Aber das heißt nicht, dass wir mit dem anderen Problem, dass wir das einfach so laufen lassen und sagen, ja, das Recht muss hier aber bewahrt werden. Nochmal, welches Recht, was ich seit 5 Jahren nicht umsetzen konnte? Weil die Menschen ihre Identität nicht nachweisen können, zum Teil auch nicht nachweisen wollen, aber allen voran, weil die Botschaften, die Herkunftsstaaten nicht mitmachen. Bei der Papierbeschaffung. So, und insofern muss ich da, glaube ich, auch die Details im Blick behalten, um nicht das eine mit dem anderen zu vermischen.
War es denn diese Enthaltung bei diesem Chancenaufenthaltsrecht wert, dass nach außen mal wieder der Eindruck entstanden ist, die Union sei innerlich zerrissen? Denn durchaus wurde das ja auch ein Stück weit als Team Laschet, Team Merz, Affront gegen Herrn Merz auch einfach gewertet, dass sie sich da enthalten haben.
Nee, das war kein Affront gegen Herrn Merz, überhaupt nicht. Und ich würde das auch nicht so sagen, dass wir zerrissen waren. Wir hatten eine offene Diskussion in der Fraktion darüber. Die unterschiedlichen Punkte waren klar. Und so meine, unsere Position war da auch weitgehend klar. Nur wissen Sie, jeder muss ja für sich selbst da auch entscheiden, wie er abstimmt. Jetzt mag man sagen, okay, die Fraktionsdisziplin steht über alles. Sie, bei mir ist es vielleicht einfach auch noch mal anders. Ich habe als Staatssekretärin für Integration mich dafür eingesetzt, dass es eine Lösung für diese Menschen gibt, die in einer Kettenduldung leben. Es war bei dem Armin Laschet als Ministerpräsidenten übrigens auch so. Und ich habe auch gegenüber der Fraktion einfach deutlich gemacht, dass ich meine Überzeugungen, dass ich für das, wovor ich eingestanden bin, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, nicht an der Pforte des Bundestages abgegeben habe. So, und da ist die eigene Glaubwürdigkeit, die eigene Überzeugung manchmal dann doch wichtiger als die Fraktionsdisziplin. Und insofern, um mich da auch nicht, also nicht nur selbst meine Überzeugungen zu verletzen und auf der anderen Seite auch meine Glaubwürdigkeit hier in Frage zu stellen, ging eine andere Abstimmung für mich persönlich gar nicht. Und da bitte ich einfach jeden Kollegen einfach auch um Verständnis und an dieser Stelle auch Respekt für meine Entscheidung, genauso wie ich Ihre Entscheidung respektiere. Ich habe ja auch keinen anders gesehen oder die Ablehnung des Gesetzes meinerseits kritisiert, weil es aus deren Sicht sicherlich auch okay ist. Aber dasselbe muss eben für mich oder für die 19 weiteren auch gelten.
Wie offen Sie innerhalb der Fraktion diskutiert haben, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass wir sehr offen gesprochen haben jetzt miteinander. Vielen lieben Dank, Serap Güler, dass Sie zu Gast waren im CIZO Politik Podcast.
Dankeschön, Herr Krischke.
Mir bleibt nun abschließend noch darauf hinzuweisen, dass Sie diesen und mittlerweile über 50 weitere CIZO Podcasts jederzeit auf cicero.de nachhören können, beziehungsweise auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns treu, Ihr Ben Krischke.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.